Ja, Herr, wir haben gesungen, Christus gilt es zu erkennen. Herr, das ist auch unser Anliegen, dich zu erkennen und in dir und durch dich den Vater. Das ist wichtiger als so manches irdische Wissen unseres Intellekts, dass wir eingehen in die Bereiche deiner Dimension durch Glauben und Liebe und in der lebendigen Hoffnung. Bitte lass dazu auch diese Stunde dienen, dich besser zu erkennen, Haupt des Leibes der Gemeinde, Messias und König Israels. Und lass uns dabei auch persönlich dir näher kommen, räume aus, was im Wege sein könnte, dass wir offen sind ganz für dich und schließ uns immer enger mit dir zusammen, dass wir leben und sterben und auferstehen in Christus. Amen.
So, guten Morgen, liebe Geschwister. Nun, ja, hätte ich gesagt, bin ich dran. In den Einleitungen haben Sie mich ja schon kennenlernen können. Das Thema heute Morgen lautet, wie schon gesagt, Paulus Lehre und Geschichte. Gibt es einen Vorläufer? Ich habe letztes Jahr in 3, vielleicht auch 4 Vorträgen dieses Thema behandelt unter dem Titel Aquila und Priscilla oder Prisca und Aquila, je nachdem, manchmal habe ich so rum gesagt, manchmal anders. Ich habe da auch in München einen Vortrag drüber gehalten. Nun habe ich das Thema überarbeitet und unter diesen Titel gestellt. Ich habe diesen Vortrag schriftlich mitgebracht, deshalb da hinten diese Tasche. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Buch daraus gemacht. Eigentlich ist es kein Buch, es ist ein Büchlein, ein gehäftetes Büchlein mit ungefähr 40 Seiten. Aber ich habe es aufgezogen wie ein Buch mit Impressum und Copyright und eine Widmung habe ich auch reingeschrieben, dürfen Sie auch lesen. Und nun ja, so einigem anderen jedenfalls ist buchmäßig aufgemacht. Und Sie dürfen es nachher am Ausgang mitnehmen, kostenlos, das kostet nichts. Ich mache da keine Büchergeschäfte noch, sonst kriege ich auch noch mit Finanzamt Ärger. Das will ich nicht. Also jedenfalls, Sie dürfen es nachher kostenlos mitnehmen. Ja, ich habe auch in diesem, meinem Vortrag, aber auch in dem Büchlein, die Jahreszahlen um Paulus erörtert. Dort werden Sie mehr finden, als ich Ihnen heute Morgen sage, weil ich mich natürlich beschränken muss in diesen, sagen wir mal, rund 45 Minuten, die mir Zeit bleiben, das zu sagen, was ich sagen möchte. Da muss einiges wegbleiben. Dort in meinem Heft finden Sie dann auch die Frage zum Bekehrungsdatum etwas mehr erörtert von Paulus und auch der Vorspann, es hängt ja mit zusammen, wann Jesus gekreuzigt wurde, auch wann er geboren wurde, all das bringe ich dort. Und meine Erörterungen gehen bis zum Jahr 58 bzw. 60, dem Verhör vor Festus. Ich weiß, dass man heute versucht, das Verhör vor Festus aufs 59 zu legen, da mache ich aber nicht mit. Ich bleibe bei der klassischen Datierung 60 nach Christus. Ja, was muss ich noch vorher sagen? Der Schwerpunkt liegt sicherlich auf der theologischen, geistlichen Erörterung oder Entwicklung, aber wichtig ist auch der Zeitrahmen. Und am Schluss werde ich Ihnen von rückwärts her vom Jahr 60 zeigen, dass das Leben des Apostels Paulus, als Apostel natürlich, in einen festgefügten Zeitrahmen einzuordnen, einordnbar ist und auch letzten Endes von der Schrift eingeordnet wird. Ja, wir beginnen also bei Paulus mit dem Jahr 35, das nehme ich mal an als sein Bekehrungsdatum. Dann habe ich noch etwas zu sagen. Ja, ich garniere sozusagen diese Paulus-Geschichte auch noch ein wenig mit der Petrus-Geschichte. Rainer Würz hat mir mal das Buch geschenkt, die Geheimakte Petrus, weil ich es nicht mehr gekriegt habe. Im Buchhandel hat er mir es besorgt, dafür danke ich ihm jetzt noch. Und da schreibt Carsten Peter Tiede, das ist der Autor, die Petrusgeschichte. da kann ich nicht in allem mitgehen, was er schreibt. Das ist jetzt aber auch gar nicht wichtig, sondern ich möchte einfach die Paulus-Geschichte ein ganz klein wenig an ein paar Stellen begleiten mit der Petrus-Geschichte. Da wird sie so ein bisschen, da wird die Paulus-Geschichte noch ein bisschen interessanter, bekommt einfach ein bisschen Leben. Ja, das alles wird heute Morgen nicht in dem Vortrag natürlich gesagt werden können, aber das Wesentliche auf jeden Fall. So, jetzt habe ich schon einiges gesagt über die Paulus-Geschichte und nun fangen wir einfach mal an. Neben dem Zeitraum der Vorgeschichte, ich schon sagte, mit der Kreuzigung Jesu, gibt es auch natürlich einen zeitlichen Rahmen für die Paulusgeschichte. Das Wirken des Apostels ist eingebettet in den Rahmen geschichtlicher Daten der Antike, das ist ja klar. Und mit ihrer Hilfe können wir verschiedene Stationen seines Lebens einordnen. Und nun ist für mich ein wichtiges Datum, was sonst in der Literatur, wo ich gelesen habe, oder auch in den Anhängen unserer Bibel nicht, da finden Sie hinten so einen Zeitrahmen, eine Zeittafel, ein Zeitregister, auch über Paulus, da finden Sie das gar nicht so häufig, was ich Ihnen nun sage. Am 24. Januar 41 nach Christus wird Kaiser Caligula ermordet. Also Kaiser oder Cäsar ist ja das Gleiche, ein Cäsarenmord. Sein Name erscheint nicht in der Bibel, doch seine Regentschaft, die 37 bis 41 nach Christus, auf jeden Fall. Und diese Zeit ist bedeutsam für die junge urchristliche Gemeinde und auch für den frühen Paulus. Da muss ich mir natürlich einen kleinen Seitenhieb erlauben, dass auch der Vortrag ein bisschen, ja, sag ich mal, Würze bekommt. Denn Caligula war der erste Verrückte auf dem Kaiserthron in Rom, oder man nennt das den Cäsarenwahn. Nicht wahr? Dieser Caligula hat es also fertiggebracht, sein Pferd, sein Gaul oder sein Ross, wie Sie sagen wollen, zum Senator zu ernennen. Nun, der göttliche Kaiser konnte sich das natürlich erlauben und dafür war er ja auch Gott, wie er meinte. Der nächste in diesem, es gibt vier von diesen ganz besonders typischen Vertretern des Cäsarenwahns, ist dann der berühmte Nero und der nächste ist Domitian. Und der letzte ist Commodus, der Sohn von Mark Aurel, ein etwas unbekannter Kaiser. Aber sollte irgendjemand von Ihnen zufällig den Film gesehen haben, das Video The Gladiator, dort wird diesem Commodus ein Denkmal gesetzt. Die Geschichte drumherum ist natürlich völlig frei erfunden, aber immerhin, er wird dort also erwähnt. Also 41 nach Christus wird Caligula ermordet und der Nachfolger, und der kommt nun in der Bibel namentlich vor, ist dann Claudius. Dann so nebenbei noch, im Jahr 41 tritt auch der Apostelverfolger Herodes Agrippa seine Regierung an. Und da muss ich gleich dazu sagen, Carsten Peter Tiede nimmt an, dass Petrus im Jahr 41 nach Christus Jerusalem verließ, denn er musste ja fliehen vor dieser Nachstellung des Herodes Agrippa und kehrt wohl 48, Entschuldigung, spätestens, so schreibt er, wieder zurück. Das nehme ich einfach mal mit auf. Aber jetzt kommt noch etwas Wichtiges. Im anschließenden Jahr 49 erließ Kaiser Claudius das Edikt, dass alle Juden Rom zu verlassen haben. Und durch dieses Datum lässt sich der Zeitrahmen des Apostelkonzils in Jerusalem und auch die Begegnung von Paulus mit Prisca und Aquila in Korinth einordnen. Ein wichtiges Datum. Und dann noch, wie ich schon sagte, später, das Jahr 60, der Amtsantritt von Festus, wo dann das Verhör war von Paulus. Und dann gibt es noch zwei ganz interessante Zahlen im Neuen Testament bei Paulus. Das eine sind 3 Jahre, wo dann zu Petrus ging. Und noch einmal 14 Jahre, steht alles im Galaterbrief 1 und 2, und noch einmal 14 Jahre, wo er auf Geheiß seines Herrn nochmals hinaufging zu den Aposteln. Da komme ich drauf zu sprechen. Das sind wichtige Dinge. Und jetzt muss ich noch etwas sagen. Und dann haben wir aber schon diesen etwas historischen Rahmen, den ich brauche für das Ganze abgehakt, wie man so schön sagt. Da wird eine Hungersnot erwähnt, die dann eintrat, so heißt es, unter Claudius. Also, deshalb Caligula so wichtig. Unter Caligula wurde die Hungersnot angekündigt, durch den Agabus, da kamen Propheten herunter nach Antiochien, und sie trat dann ein unter Claudius. Und nun sagen die Historiker, auch die Anhänger unserer Bibel, ja, der Josephus, das war ja der berühmte Geschichtsschreiber der Antike, ich sage Ihnen jetzt nicht ganz genau, wer es ist, können Sie im Lexikon nachlesen oder mich nachher fragen. Also dieser Josephus schreibt für eine Hungersnot, die Historiker einordnen zwischen 44 und 48 nach Christus, Mittelwert 46. Und das werden Sie auch in meinem Heft finden. Da sage ich, diese Hungersnot war eine andere, die hier die Bibel beschreibt. Das war nicht unbedingt die von Josephus. Also ich musste erst die Bibel fragen und dann sollte ich vielleicht dann die Geschichte anschließend befragen, was ganz wichtig natürlich ist, aber das passt nicht in die Zeitrechnung meines Erachtens. So, jetzt Apostelgeschichte 9. Dort finden Sie die Bekehrung des Apostels Paulus, da er in Tarsus geboren wurde, Kleinasien, in Zilizien, wird er natürlich auch Paulus von Tarsus, oder genauer Saulus von Tarsus genannt. Am Anfang heißt er noch Saulus und ab Apostelgeschichte 13, Vers 9 wird er nur noch Paulus genannt. So, und warum Paulus der Geringe? Wahrscheinlich, weil er sich als der geringste Apostel fühlt und weiß. Diese Stelle wurde in diesen Tagen schon einmal erwähnt, 1. Korinther 15, 9. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, nicht wahr? Aber Paulus bekehrt sich, oder der Herr bekehrt ihn natürlich, und das war vor Damaskus. Und dann bleibt Paulus zunächst, ich würde sagen, eine kurze Zeit in Damaskus. Und nun lesen wir in Galater 1, Vers 16 und 17 folgendes. Und man könnte auch diesen Vortrag, den ich ihn halte, unter dieses Überschrift stellen, Galater 1, Vers 16 und 17. Und dort lesen wir. Als es Gott wohlgefiel, so schreibt Paulus, und jetzt Zitat, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Jesus, der Christus, wurde in ihm geoffenbart, auf dass ich ihn unter die Nationen verkündige. Und davon leben wir ja, von der Verkündigung des Paulus und seiner Theologie. Ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. So, jetzt beginnt Paulus. Und hier sind wir nun am ersten großen Abschnitt der geistlichen Entwicklung des Apostels. Gott, der Vater, offenbart, enthüllt seinen Sohn in ihm. Und was bedeutet das für sein geistliches Denken? Was hat das für eine Konsequenz für Paulus? Und die Antwort kann nur lauten, Gott hat sein überkommenes theologisches Denken umgekrempelt und neu ausgerichtet. Die Frage ist auch, warum schickt ihn Gott nach Arabien und nicht irgendwo anders hin? Das hat bestimmt Gründe, die Bibel hat alles Gründe. Einer davon ist der, dass das hebräische Stammwort Araf, das zu einer Wortfamilie mit einem breiten Bedeutungsspektrum gehört und von dem Arabien natürlich abstammt, in einer seiner wesentlichen Bedeutungen tauschen heißt, tauschen. Es gibt noch viele andere Bedeutungen. Gott hat in Arabien sein altes Denken in ein neues getauscht. Und dann verbinden wir mit Arabien übrigens auch die Wüste. Und gerade die Wüste ist ein Ort, wo viele Offenbarungen Gottes empfingen. Dort war Johannes der Täufer, dort war das Volk Israel in der Wüste, dort war Jesus. Und warum sollte auch Paulus nicht in diesem Urerlebnis, dass Gott seinen Sohn in ihm offenbart, in der Wüste gewesen sein? In meinem Heft finden Sie die Bibelstelle nicht. Wenn Sie sie lesen, wissen Sie warum. Sie können lesen Jeremia 3, Vers 2. Dort ist Arabien oder der Araber und die Wüste miteinander verbunden. Der Araber, der in der Wüste sitzt. So, lassen wir das einfach einmal als Möglichkeit stehen, dass er auch in der Wüste war. Wenn Gott seinen Sohn in ihm offenbart, dann enthüllt er ihm das ganze Wesen des Sohnes, seine ganze Liebe und Gnade. Und dann offenbart er ihm auch seine ganze Bedeutung, dazu gehört die überragende Stellung, die der Vater dem Sohn gegeben hat, insbesondere auch seine Stellung als Haupt. Dann hat ihm Gott auch die tiefe Bedeutung von Golgatha geoffenbart und die schier unergründliche Dimension des Erlösungswerkes. Damit erkennt dort in Arabien unser Apostel Paulus die Rechtfertigung aus Glauben und aus Gnade natürlich, ein Zentralstück seiner Lehre. Und das bedeutet auch, dass ihm das Gesetz, von dem wir gestern Abend und vorgestern Abend gehört haben, dass ihm das Gesetz im positiven und im negativen Sinn bewusst wurde, nämlich das Gesetz ist zwar heilig, gerecht und gut, wie Paulus schreibt irgendwo im Römerbrief, aber es hat uns auch den Tod gebracht, nicht wahr? Römer 6, Römer 7. Wenn dem Paulus der Sohn das Haupt geoffenbart wurde, dann hat er auch das Geheimnis des Leibes erkennen dürfen. Christus ist das Haupt. Die Gemeinde bildet die Glieder. Sie ist die erwählte Körperschaft, die sogenannte Ekklesia, nicht wie es im Griechischen heißt, die herausgerufene Gemeinde, wie sie im Neuen Testament heißt, aus Juden und Heiden oder Juden und Nationen, Römer 9, Vers 24. Und wenn ihre Zeit erfüllt ist, dann wird sie von dieser Erde zu Jesus entrückt werden. Das bedeutet, dass dem Apostel Paulus damals schon die Beiseitesetzung Israels und der Einschub der Gemeindezeit in die Heilsgeschichte oder noch konkreter in die Heilsgeschichte Israels bewusst geworden sein muss. Dort hat er, wie der Bibeltext uns sagt, in Galater 1, Vers 16, das Geheimnis der Innewohnung des Sohnes erlebt. Letzten Endes das Geheimnis Christi wurde ihm enthüllt. Arabien wurde für ihn der Ort, wo Gott ihm sein Evangelium, also das paulinische Evangelium, geoffenbart hat. Galater 1, Vers 11 steht, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt worden ist, nicht nach dem Menschen ist. Denn ich habe es weder von dem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung, Enthüllung heißt das auch, Jesu Christi, das ist sein Evangelium. Diese erstaunliche und gewaltige Tatsache finden wir noch ein paar anderen Stellen deutlich ausgedrückt. Römer 2, 16, Römer 16, 25 und 26, 2. Timotheus 2, Vers 8. Und mit Galater 1, 17, mit diesem Aufenthalt in Arabien, wird der Grund gelegt. Aber wichtig, darüber hinaus erhielt Paulus ständig Offenbarungen. Das geht aus 2. Korinther 12, Vers 7 hervor, wo er von der Überschwänglichkeit der Offenbarungen spricht. Und dabei handelte es sich sicherlich in hohem Maße um prophetische Themen, zum Beispiel um die Frage nach den sogenannten letzten Dingen, also das Ende unserer Zeit und Welt, sowie um die Enthüllung der großen Vollendungsziele Gottes und damit seines Vorsatzes, des Vorsatzes Gottes. Göttliche Offenbarung ist aber niemals ausschließlich reine Erkenntnisvermittlung, sondern dabei geht es immer auch um die Vervollkommnung der Heiligen und die Konsequenz der Heiligkeit und ihrer Lebensführung. So. Und mit diesem neuen theologischen Denken kehrt Paulus im Jahre 36 nach Damaskus zurück. Er war keine Ewigkeit in Arabien. Das waren etliche Monate vielleicht, aber auch nicht etliche Jahre. Wie gesagt, Gott hat ihn dort umgekrempelt. Und das musste bald Ärger geben mit den Juden in Damaskus. Und die gab es auch. Denn Paulus konnte seine Erkenntnis, ich sage seine neue Erkenntnis sogar, nicht zurückhalten. Ein Mordanschlag wird auf ihn geplant. Nachdem der bekannt geworden ist, flieht Paulus in einem Korb durch ein Fenster aus Damaskus. Apostelgeschichte 9, 25 und 2 Korinther 11, Vers 32. Und jetzt beginnt wieder ein neuer Lebensabschnitt im Leben des Apostels Paulus. Ja, wo ging der flüchtende Paulus hin? Die Apostelgeschichte sagt es uns in Kapitel 9. Er ging nach Jerusalem und dort wollte er sich den Jüngern anschließen, aber die fürchteten sich. Die sagten, ich sage es mit meinen Worten, das ist ein Agent, nicht wahr? Geheimagent, dem trauen wir nicht. Und dann kommt der Barnabas. Wir kennen ihn schon aus Apostelgeschichte 4. Und dieser Barnabas erkennt das Problem. Und Barnabas bringt ihn zu den Aposteln. Apostelgeschichte 9, 27. Und Paulus geht bei den Aposteln aus und ein. Apostelgeschichte 9, Vers 28. Ein neues Feld tut sich für Paulus auf. Dort in Jerusalem, dort setzt er sich mit den Hellenisten auseinander. Das sind die griechisch sprechenden Juden, die lebten in der Diaspora und dann in Jerusalem. Oder sie waren auf dem Fest und waren eine Zeit lang in Jerusalem und reisten dann wieder in ihre Heimatländer zurück. Also, ein neues Feld tut sich auf, er streitet sich mit den Hellenisten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass bei den Hellenisten, die nur ein bisschen griechisch angehaucht waren, dass da neben dem Jesusbeweis auf der Basis des alten Bundes nun auch noch die Rechtfertigung dazukommt, denn das ist ja sein Zentralstück, das Zentralstück seiner Predigt unter den Nationen. Auch diese Auseinandersetzung führt wie in Damaskus zu Mordplänen, und als man das in Erfahrung gebracht hat, bringen die Jünger den Apostel Paulus schleunigst aus Jerusalem hinaus. Und wohin bringen sie ihn? Zunächst nach Caesarea am Meer. Und von Caesarea am Meer schicken sie ihn nach Tarsus. Man könnte auch sagen, sie schicken ihn nach Hause. Denn von Tarsus kam er. Und nun geht er nach Tarsus zurück. Jetzt, was ist das? Warum nach Tarsus, seiner Heimatstadt? Schlagen wir Römer 16 auf. Vers 7, dort lesen wir von einem Andronikus und einer Junias, seinen Verwandten, vielleicht waren das auch zwei Männer da, dieser Junias, das weiß ich nicht genau. Seine Verwandten, die schon vor ihm in Christus waren, da sehen Sie mal, der Apostel Paulus hatte schon vor seiner Bekehrung Verwandte, die in Christus waren. Das war eine eigenartige Familie da, diese Paulus-Familie. Und in Vers 13 hören wir von einem Rufus sowie von seiner und meiner Mutter. Da erfahren wir also etwas von seiner Verwandtschaft. Manche bestreiten, dass diese Mutter seine leibliche war. Wir können das offen lassen. Es gibt auch noch andere Stellen, wo er von einem Schwestersohn spricht. Und ich glaube, nochmal irgendwo kommt etwas von seiner Verwandtschaft. Nun, wo die zu dieser Zeit leben, das weiß ich nicht. Ob in Rom oder noch in Tarsus oder in Jerusalem, das sei dahingestellt. Jedenfalls, er geht nach Tarsus und findet dort ganz bestimmt irgendwelche Verwandtschaft. Und dort konnte er irgendwie unterkommen. Nicht Tarsus, die Hauptstadt von Zilizien, sollte ich so ab und zu auch erwähnen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, und das ist nun eine spannende Sache. Die finden Sie in keinen Büchern. Was tat eigentlich Paulus in Tarsus? Nicht? Hat er sich auf die faule Haut gelegt? Hat er ein Burnout-Syndrom kuriert, wie man heute so modern sagt? Oder hat ihn Gott einfach beiseite gesetzt? Nur nachdem er gerade mit ihm angefangen hat, klingt das so ein bisschen eigenartig. Es schon auf die Seite setzen. Ich meine, dass keines dieser Argumente zutrifft. Paulus hat dort in Tarsus das getan, was er sein Leben lang tat. Er hat Zelte gemacht. Er war Zeltmacher. Hat seinen Lebensunterhalt damit verdient. Aber was noch? Erinnern wir uns, dass Paulus zu Füßen Gamaliel saß. Apostelgeschichte 22,3. Geboren in Tarsus, aufgewachsen in Jerusalem, zu Füßen Gamaliels, eines pharisäischen Lehrers. Und dort wurde er jüdisch-pharisäisch erzogen, obwohl er aus einer, nun sagen wir mal, griechisch orientierten Heimat kam. Nun lesen wir im Lexikon zur Bibel Folgendes. Tarsus war eine Stadt der Studien und der Gelehrsamkeit und konkurrierte darin um den ersten Platz mit Alexandrin und Athen. Das war eine fantastische Feststellung, die ich dort gelesen habe über Tarsus. Und jetzt wissen wir, was er tat dort in Tarsus. Er förderte seine Bildung, er schloss die Lücken, die er aufgrund seiner pharisäischen Ausbildung noch haben musste, indem er sich umfassende Kenntnisse der griechischen Philosophie und der antiken Literatur aneignete, soweit eben diese Kenntnisse noch nicht bei ihm vorhanden waren. Paulus war ein umfassend gebildeter, studierter und gelehrter Zeitgenosse, und das bestätigt ihm Festus im Verhör in Apostelgeschichte 26, und der sagt dort: Die Gelehrsamkeit bringt dich zur Raserei, sagt Festus zu Paulus. Paulus hatte durchaus kein Problem, sich mit den Philosophen Griechenlands auseinanderzusetzen. Athen, ich komme noch darauf, Apostelgeschichte 17. Und darüber hinaus gibt es Textstellen, Apostelgeschichte auch in seinen Briefen, die lassen darauf schließen, dass der sehr bewandert war in Philosophie und in Literatur. Doch auch diese Zeit geht zu Ende. Gott hat seinen Apostel nämlich dort geschult, sollte ich nicht vergessen zu sagen. Und dann taucht Barnabas auf. Der sucht ihn, oder man übersetzt auch, der sucht ihn auf. Er findet ihn und bringt ihn nach Antiochien. Wieder beginnt ein neuer Abschnitt im Leben des Apostels Paulus. Und nun lesen wir in Apostelgeschichte 11. Wir haben jetzt schon ein bisschen einen Fortschritt erzählt in der Apostelgeschichte. Wir sind schon in 11. Und da heißt es in Vers 26, ja, das war zunächst auf ein Jahr begrenzt, diese Zeit. Und da heißt es in Apostelgeschichte 11, 26, in diesen Tagen, und das war am Schluss dieses einen Jahres, kamen dann Propheten von Jerusalem herab und verkündeten eine Hungersnot auf dem ganzen Erdkreis. Ich habe am Anfang darüber gesprochen. Das war die Geschichte da mit Caligula und Claudius. Und da beschloss die Gemeinde in Antiochien, Hilfsgüter an die Brüder zu senden, die in Judäa wohnten. Da gehört übrigens auch Jerusalem dazu. Dies sollte durch die Hand von Barnabas und Saulus geschehen. So. Aber jetzt kommt noch was davor. Nicht, wir sind so kurz mit diesen Propheten im Jahr 40, kurz vor dem Tod von Caligula. Ja, da war noch was anderes vorher. Und jetzt lesen wir Galater 1, Vers 18. Jetzt kommt der absolute Schlüssel für mich. Ich habe die Paulusgeschichte nie verstanden, diese ganzen zeitlichen Zuordnungen. Erst wie diese Stelle klar war, da fiel es mir fast, möchte ich sagen, wie Schuppen von den Augen. Galater 1, 18, da lesen wir Folgendes. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen. 3 Jahre nach der Rückkehr aus der Arabien, darum geht es in dieser Stelle, geht Paulus hinauf, um Kephas kennenzulernen, hinauf nach Jerusalem natürlich, um, wie es im Text heißt, Kephas kennenzulernen. Und er sagt, dabei sah ich keinen anderen Apostel als nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Der ist natürlich zu unterscheiden von den beiden anderen Jakobus da, dem Sohn des Zebedäus und auch dem Sohn des Alphaeus. Das waren der Apostel Jakobus, der Bruder des Herrn war kein Apostel, aber der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Nun dachte ich, in Apostelgeschichte 9, 27 hat er doch die ganzen Apostel kennengelernt. Und der ging doch bei ihnen aus und ein. Warum muss er den jetzt hier kennenlernen, nach 3 Jahren noch einmal? Komische Sache, nicht wahr? Paulus machte sich wahrscheinlich Anfang dieses einen Jahres, nachdem er von Tarsus zurückkam oder zurückkehrte nach Antiochien, macht er sich im Jahr 39, nach 3 Jahren, auf und geht hinauf nach Jerusalem, um Kephas, sagen wir mal, zu besuchen. Diese Reise nach Jerusalem war ein kurzer Einschub in diese Zeit in Antiochien. Leider, und jetzt kommt die wichtige Sache, leider haben wir in dieser Schriftstelle es in Galater 1, 18 mit einer seit Generationen unscharfen, keiner falschen, einer unscharfen Übersetzungsüberlieferung zu tun. Das Bild des Kennenlernens in Galater 1, 18 hat sich so tief in das Bewusstsein der Linguisten, Exegeten und Historiker eingeprägt, dass sie sich nur schwer daraus befreien können. Selbst Hermann Menge, ich komme auf ihn zu sprechen, übersetzt so, hat mich sehr bewundert. Die konkordante Wiedergabe versucht näher bei der Hauptbedeutung des Wortes zu bleiben und übersetzt mit, um Kephas von mir zu berichten. Und ja, das klingt schon etwas anders, doch hat mich das noch nicht befriedigt. Im Grundtext steht an dieser Stelle ein Wort, das wir alle kennen. Übrigens verdanke ich diesen Gedanken Carsten Peter Tiede, das darf ich nicht unterschlagen. Das hat mir jemand gezeigt. Ein Wort, das wir alle kennen und deshalb kann ich hier ganz befreit dieses Wort nennen. Dort steht im Grundtext ein Wort, das heißt Historeo. Und davon kommt unser Wort Geschichte, Historie her. Historisch denken nicht, das nehmen wir fast jeden Tag in den Mund. Dort steht dieses Wort. Und dann bin ich hergegangen und habe das Großwörterbuch von Menge Gütling, und deshalb kommt dieser Menge jetzt der gleiche wie der Bibelübersetzer, habe ich das Großwörterbuch von Menge Gütling genommen und siehe da, die fettgedruckte Hauptbedeutung lautet: Nachforschen, nach etwas forschen, nach etwas fragen und dann in der zweiten Hauptbedeutung das Erkundete berichten und erzählen. Und jetzt wusste ich, was Paulus von und bei Kephas wollte. Er wollte ihm nicht nur von sich ein bisschen berichten, sondern er wollte bei Kephas was erforschen. Ich ging hinauf nach Jerusalem zu Kephas, um dort etwas zu erforschen. Nun ist die Frage, was wollte er denn erforschen bei Kephas? Und das ist ganz einfach. Der wissbegierige Paulus musste umfänglich informiert sein und deshalb informierte er sich bei Petrus oder Kephas über das Leben Jesu. Nicht wahr? Ich sage Ihnen auch warum, das muss ich begründen. Wenn jemand zum Beispiel ein Zeitzeuge oder Augenzeuge da saß in seinen Vorträgen und da sagte Paulus was über Jesus, da stand er vielleicht auf und sagte, ich war mit dabei, ich weiß das viel besser, nicht wahr? Und da brauchte Paulus die absolute Information und die konnte er nur bei Kephas bekommen. Und dort wollte er von ihm das irdische Leben Jesu in Erfahrung bringen, erforschen. Nicht, da gab es noch andere Dinge, die wichtig waren. In jener Zeit begannen ja diese Jesus-Legenden zu entstehen. Nicht, über unsere Brüder sogar gibt es auch ständig Legenden. Der hat gesagt, wisst ihr noch, und der hat gesagt, und über alle Großen gibt es Legenden, die stimmen ja meistens nur halb. Und da entstanden Jesus-Legenden auch aus seiner Kindheit, nicht Jesus in der Werkstatt des Josef und tut da schon irgendein Wunder und so Zeugs. In dieser Zeit entstanden die ersten Evangelien, wo man auch nicht mehr wusste, was ist Dichtung und Wahrheit. Und da brauchte Paulus die Meinung der Apostel und zuerst konnte er das bei Petrus erfahren. Und beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, dass er nur noch Jakobus und hier steht, den Bruder des Herrn, und nur an dieser Stelle steht das, den Bruder des Herrn kennenlernte oder ihm begegnete. Ja, warum denn? Ganz einfach. Jakobus konnte aus der Kindheit Jesu manches beisteuern. Nicht aus solchen unsinnigen Legenden wie die Wunder in der Werkstatt des Josef. Und jetzt noch etwas. Diese Erforschung des Lebens Jesu bei Kephas und Jakobus blieb ein ganzes Leben lang bei ihm haften. Denn er schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 3, wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesu Christi sind, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. Und das sind zuerst die Worte natürlich des irdischen Jesus. Er hat bestimmt von Jesus auch himmlische Worte bekommen. Das lehne ich, oder glaube ich ganz bestimmt. Aber hier geht es zuerst mal um die Worte des irdischen Jesu. Auch für uns eine wichtige Aussage für den Umgang mit den Jesusworten. So, nun ist Paulus absolut für seinen Dienst voll gerüstet. Er kehrt nach Antiochien zurück. Jetzt wird dieses eine Jahr, von dem der Apostelgeschichte schreibt, zu Ende gebracht. Und dann schreibt er nun, Paulus, als ich dort von dem Petrus herunterkam von Jerusalem, da ging ich in die Gegenden von Syrien und Tarsus. Von Syrien und Silizien. Syrien und Silizien sind Nachbarprovinzen. Tarsus und Antiochien dürfen so maximal 250 Kilometer voneinander entfernt sein. Die Grenzen, die Provinzgrenzen waren nicht weit voneinander weg. Und so hat er dann nach diesem einen Jahr dann begonnen, auch in Silizien seinen Dienst zu tun. So, und nochmals dem einen, ja. Ja, und dann sagt er, ich habe bis dahin, bis ich bei Kephas war, niemand von den Brüdern in Judäa kennengelernt. Da wissen wir, wann dieses war. Das war nämlich vor den Hilfsleistungen. Das ist wichtig, denn da lernte er die in Judäa ganz bestimmt von Angesicht kennen. Nicht so kann man da ein Puzzle nach das ans andere setzen. So, also. Und jetzt kommen diese Brüder da von Judäa herunter und verkünden eine Hungersnot auf dem ganzen Erdkreis. Also ich denke, es sind ja 40 gewesen. Und jetzt machen sich Barnabas und Paulus auf den Weg, gehen nach Syrien und Zilizien und predigen und sammeln Geld bzw. Hilfsgüter. Und als sie die beieinander hatten, wurde dann auch schon die Hungersnot sichtbar. Und ich meine, das war dann gleich im Anfang von der Regierung des Claudius. Ich denke, die Hungersnot begann in 41, als die Missernte, da trat die Missernte natürlich ein. Und dann sind die hinaufgegangen nach Judäa und haben dort die Hilfsgüter abgeliefert. Da sind sie bestimmt vielleicht zweimal dort gewesen, nicht so. Der Weg ins Katastrophengebiet, den macht man ja nicht nur einmal. Dann sind sie wieder zurück, und dann haben sie wieder gepredigt, haben wieder Hilfsgüter gesammelt. Und so ging das, bis dann die Hungersnot vorbei war. Und jetzt ist meine persönliche Meinung die, dass diese Hungersnot spätestens im Frühjahr 43 zu Ende war, mit der neuen Ernte, die so in Judäa mit dem Passa beginnt, Gerstenernte, hat man dann auch wieder etwas zu essen bekommen. Und wie gesagt, hier meine ich, wäre das Jahr 43 das richtige Jahr. Es gibt die Anhänge unserer Bibeln, schreiben 46, 47, ach, das ist viel zu spät, dann kommt man ja schon mit dem Apostelkonzil in Konflikt. Vielleicht noch 44 nach Christus. Aber lassen wir stehen, 43 nach Christus. So, und jetzt geht's los. Nach einiger Zeit zur ersten Missionsreise. Der Text ist bekannt, der Heilige Geist spricht, nun ja, wir können viel, auch ich kann viel überlegen, aber der Heilige Geist sagt, so, jetzt. Wir dürfen zwar nachforschen mit unserem Forschergeist, ist auch richtig, und machen sich auf den Weg. Eine kurze Reise, was die Entfernung betrifft, sie dauert ungefähr 3 Jahre. Sie gehen am Taurus vorbei, übrigens Taurus, ich sage es jetzt schon, ein großes Gebirge. Es gab im Süden von Kleinasien, Tarsus liegt unterhalb vom Taurus, und es gab im Altertum nur einen einzigen Übergang über den Taurus, und das war über Tarsus durch die kilikische Pforte in den Norden. Und dann steht auch irgendwo in einem Lexikon, dass wahrscheinlich erst im Juni die kilikische Pforte passierbar war, weil so lange lag damals Schnee. Damit können wir noch einmal sehen, dass Paulus erst ab Pfingsten ungefähr oder ein bisschen danach über die kilikische Pforte kam und auch rechtzeitig vor dem Winter rüber musste. So, also. Es geht in der Westflanke vorbei nach Kleinasien, und die Reise dauert, wie gesagt, 3 Jahre, und sie endet dann wieder dort, wo sie angefangen hat, im syrischen Antiochien. Die Apostelgeschichte schließt die Reise ab mit folgenden Worten, Apostelgeschichte 14, 28, schon wieder 3 Kapitel weiter, nicht? Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Das zeigt, dass da eine gewisse Zeit war bis zum Apostelkonzil. Das deutet auf eine Rückkehr deutlich vor 48 hin. Nun ist die Frage, was tat Paulus bis zum Apostelkonzil? Das war in meinen Augen Ende 48. Was tat er da? Nun, er predigte in Syrien und Zilizien, das ist klar. Und wie ich vermute, weil Carsten Peter Tite schreibt, dass die Apostel fehlten bis 48, er auch die Gemeinden in Judäa mitbediente. Das ist sehr wohl möglich. Ja. So. Also, sie verweilten eine nicht geringe Zeit dort, ab dem Jahr 46 ungefähr. Und nun kommen auf einmal, und ich datiere das auf das Jahr 48, etliche, steht nicht mal Brüder da, etliche aus Judäa herab und sagen, nach Antiochien natürlich, wenn ihr nicht beschnitten seid, könnt ihr nicht errettet werden. Und das gab mit modernen Worten ausgedrückt Zoff. Und das gab einen Kampf. Da kämpfte Paulus und Barnabas gegen diese Männer aus Judäa, die sagten, ihr müsst beschnitten werden, sonst könnt ihr nicht errettet werden. Und da machen sie aus, wir gehen zu den Aposteln. Barnabas und Paulus sind die Wortführer. Und es ist dann die berühmte das berühmte Apostelkonzil in Jerusalem. Und das Ergebnis ist frappierend. Die Apostel sagen, wir haben die gar nicht geschickt, haben keinen Auftrag. Und letztendlich, der Glaube ist entscheidend für die Errettung und nicht die Beschneidung. Aber dort kommt auch die berühmte Rede des Jakobus, des Bruders des Herrn. Dort schreibt er oder sagt er, wir lesen es dann in Apostelgeschichte 15 nach, nach der Gemeindezeit, so sagt er, wird der Herr zurückkehren und die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Nach diesem, dass das Ende der Gemeindezeit, die mit der Entrückung abschließt. Und noch ist etwas wichtig für Paulus. Paulus hat nunmehr die Bestätigung der Jerusalemer Führung für seinen Dienst und für seinen Auftrag. Er weiß jetzt, dass sie ihm keine Knüppel zwischen die Beine werfen oder seinen Dienst durch theologische Auseinandersetzungen behindern oder gar vor ihm warnen wird. Sie stehen wohlwollend seiner Botschaft gegenüber. Das hat diesen Mann ermuntert. Die stehen ja hinter mir. Und der Glaube macht es und nicht die Beschneidung. Und bald darauf, wir sind im Jahr 49 jetzt, bricht Paulus auf zur zweiten Missionsreise. Er nimmt Silas mit, Sie kennen die Geschichte um Johannes Markus, brauche ich gar nicht erzählen. Es ist das Jahr 49, jetzt lese ich die Stelle nicht. Apostelgeschichte 15 ab 35. Und er nimmt Silas mit, einen römischen Bürger, ist wichtig. Und dann gehen sie los durch Syrien und Silizien. Tarsus, der Hauptstadt von Silizien, und dann durch die kilikische Pforte im Norden von Tarsus und nach Kleinasien. Die zweite Missionsreise, ich habe darüber geschrieben, ein paulinischer Höhepunkt, und Sie werden das gleich sehen. Ja, und dann geht es durch Kleinasien, können wir uns jetzt die Stationen sparen, und dann geht es nach Europa. Nicht komm herüber und hilf uns, ist ja der Mann, der ihnen dort erschien im Gesicht. Die erste Station ist Philippi in Mazedonien. Lydia, glaube ich, war dort, die Puppenkrämerin, nicht wahr? Und dort gibt es den Philipperbrief später, ein wichtiger Brief. Und dann geht es weiter nach Thessaloniki, da ist der Thessalonicher Brief ein wichtiger Zeuge. Thessaloniki, Hauptstadt von Mazedonien. Dann geht es nach Beroia und dann geht es nach Achaia, das ist dann Griechenland, das eigentliche Griechenland. Dort geht es nach Athen. Da bleibe ich stehen, Apostelgeschichte 17. Eine wichtige Station dieser zweiten Missionsreise und die erste, wohl ziemlich die erste in Griechenland, in Achaia. Das ist Apostelgeschichte 17, das Zusammentreffen mit der griechischen Philosophie. Das ist ein gewaltiges Zusammentreffen. Paulus mit der Gemeindebotschaft trifft auf die Götter Griechenlands. Trifft auf die Götter dieser Welt. Trifft auf die Philosophie dieser Welt, nicht wahr? Und in dieser Auseinandersetzung stehen wir heute noch mit den Göttern, mit den Kosmokratoren, mit den Weltbeherrschern der Finsternis, Epheser 6. Und wir stehen auch ständig in der Auseinandersetzung mit der Philosophie, besonders mit der griechischen Philosophie. Und heute auch noch zusätzlich in der Gestalt der Wissenschaftstheorie. Nicht unsere ganze Wissenschaft und ihre theoretische Begründung fußt auf der griechischen Philosophie. Machen wir auch weiter, ich wollte das nur erwähnen, dass das wichtig ist. Paulus scheut sich nicht und nur etliche werden gewonnen, wie auch bei uns, nur etliche. Und nun geht's weiter. Nun geht's nach Korinth. Und jetzt habe ich formuliert, der paulinische Höhepunkt schlechthin. Nicht wahr? Wir befinden uns in Apostelgeschichte 18. Und dort in Apostelgeschichte 18 findet, so steht es im Text, Paulus den Juden Aquila und seine Frau Priscilla. Und in der Apostelgeschichte immer Priscilla heißt und in den Briefen Prisca, nur so nebenbei. Dieses Ehepaar war kürzlich aus, ein jüdisches Ehepaar wohlgemerkt, war kürzlich aus Italien gekommen, weil Claudius im Jahr 49, füge ich hinzu, alle Juden aus Rom ausgewiesen hat. Und diese Formulierung deutet darauf hin, dass wir uns ungefähr im Jahr 50 befinden. Nun waren sie gleich in Handwerk, so steht es im Bibeltext, also Zeltmacher. Und so blieb er bei ihnen und arbeitete bei ihnen eine Fügung Gottes. In dieser Werkstatt, in dieser Manufaktur, wurde die Paulusbotschaft in idealer Weise weitergegeben und besprochen. Silas und Timotheus, die später von Mazedonien nachkamen, waren die Profiteure. Dort wurde das manifestiert, gefestigt, geradezu indoktriniert, was wir unter dem paulinischen Evangelium verstehen. Das erkennt man spätestens bei dem Auftreten des Apollos. Ich komme noch darauf zu sprechen. Diese Gruppe, ja diese Truppe, war nunmehr so geschult, dass sie in der Lage war, das, was Paulus damals in Arabien von Gott offenbart bekam, konsequent weiterzugeben. Das ist in Korinth geschehen. Es ist für mich ein ganz gewaltiges Sache. Paulus blieb lange in Korinth, 1 Jahr und 6 Monate. Und dieses Korinth, so hört man immer wieder, ist wohl am längsten seiner Botschaft treu geblieben. Dann nimmt Paulus Abschied von den Brüdern, Apostelgeschichte 18,18. Der Weg führt über Ephesus, Paulus bleibt dort nicht, der will, aus welchen Gründen auch immer, das zukünftige Fest in Jerusalem halten. Viele nehmen an, dass er im Passa 53 in Jerusalem dann war. Das kann richtig sein. Ich meine, vielleicht war es doch eher das Laubhüttenfest 52. Dieses halbe Jahr, da kann man sich drüber, nein, da kann man sich unterhalten drüber, nicht drüber streiten. Er will zum Fest, ob Laubhüttenfest 52 oder Passa 53, wieder in Jerusalem sein. Priska und Aquila aber bleiben in Ephesus. Diese wandernden Juden von Rom nach Korinth, dann nach Ephesus, später sind sie wieder, glaube ich, in Rom. Sind in Ephesus und nun taucht Apollos auf. Das muss ich Ihnen vorlesen. Apostel 18, 23 bis 28. Ein gewisser Jude aber mit Namen Apollos aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war in den Weg des Herrn unterwiesen, in dem Weg des Herrn, hören Sie gut zu, und brünstig im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, wiewohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Nicht, also Internet gab es damals noch nicht, das merkt man so ab und zu doch. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm, und jetzt hören Sie nochmal gut zu, den Weg Gottes genau aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermunterten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus oder hebräisch gesprochen Jesus der Messias ist. Die paulinische Frucht wird sichtbar. Was für eine Geschichte. Jener Apollos hatte noch nicht das ganze Evangelium gehört. Nunmehr nehmen die beiden ihn zu sich und legen ihm den Weg Gottes genau aus. Er kannte nur den Weg Christi. Der Weg Gottes beinhaltet immer den Vorsatz Gottes. Epheser 1 und 3. Und natürlich auch den Weg des Herrn. Apollos wird im paulinischen Evangelium durch dieses Ehepaar par excellence unterrichtet. Es hat den Apostel Paulus gut verstanden und bei dem Apollos ganze Arbeit geleistet. Nicht wahr? Auch Apollos musste nunmehr die bittere Wahrheit akzeptieren, dass Israel für eine gewisse Zeit beiseite gesetzt ist. Was auch durch das Apostelkonzil bestätigt wurde. Aber dafür wurde er mit einem neuen Denken, einer neuen geistlichen Sicht entschädigt. Dazu gehört eine vertiefte Schau von Kreuz und Auferstehung. Die Bedeutung des Gesetzes aus der Sicht des neuen Bundes. Die Rechtfertigung aus Glauben und Gnade. Und dann natürlich die Lehre vom Leib Christi, von Haupt und Gliedern und vom Vorsatz Gottes, um es nochmals zu sagen. Die ganze paulinische Lehre wird entfaltet. Und natürlich, es kann nicht anders sein, der Professor Apollos, er war ein gelehriger und aufnahmefähiger Schüler. Und gerne stelle ich dieses Ehepaar auch als Vorbild für unsere christlichen Ehepaare dar. Wie viel geistliche Botschaft könnten Ehepaare weitergeben? Natürlich nicht so mächtig wie Prisca und Aquila, natürlich werden wir nicht übermütig. Ja? Aber sie könnten doch etwas weitergeben wie dieses Ehepaar, in gleicher Weise wie Aquila und Prisca. Aber auch Apollos ist ein Vorbild. Wer ist bereit, wie er, bei Paulus beziehungsweise seinen Nachfahren in die Schule zu gehen, sodass sich 2. Timotheus 2 erfüllt? Dort steht, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Ja, solche Brüder wünschen wir uns, die das, was Paulus einst seinen Mitarbeitern gelehrt hat, in treuer und gesunder Weise weitergeben. So, die 2. Missionsreise geht zu Ende. Der paulinische Durchbruch ist geschafft. Paulus kehrt über Caesarea am Meer ins Heilige Land zurück, zieht hinauf nach Jerusalem. Es ist der Hoch, liegt der Hoch, begrüßt die Gemeinde und zieht nach Antiochien zurück und geht bald wieder zur 3. Missionsreise. Und nun ist es bald 11 Uhr. Jetzt darf ich noch ein bisschen weiterreden. Es kommt noch etwas, was mir wichtig ist. Und den Rest, den können wir dann per D-Zug-Tempo noch nicht abhaken, aber durcharbeiten. Galater 2, Vers 1. Darauf, nach Verlauf von 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem und nahm auch Barnabas und Titus mit. 14 Jahre nach dem Besuch bei Kephas, und damit sind wir im Jahr 53, das war 39. Er zog wieder hinauf infolge einer Offenbarung, hat ihm der Herr gezeigt, und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht vergeblich gelaufen wäre, damit ich nicht alles lesen muss, sondern im Gegenteil, einige Verse weiter, als sie sahen, dass mir, dem Paulus, das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, gleich wie Petrus das der Beschneidung, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, auf dass wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen, nur dass wir der Armen gedenken, ein Gedenk wären, dessen ich mich auch befleißigt habe zu tun. Da geht also Paulus noch einmal hinauf. Warum? Um die Säulen vor allem über das Besondere seiner Botschaft zu informieren. Warum schickt ihn sein Herr eigentlich da hinauf? Wisst ihr, auch das ist ganz einfach. Auch damals gab es die christliche Buschtrommel. Nicht, die zögerte nicht, Paulus-Legenden in die Welt zu setzen. Paulus hat das und das gesagt. Nicht wahr? Und diesen Dingen musste Einhalt geboten werden. Und die Apostel benötigten hierfür Informationen aus erster Hand. Die kriegten sie nur von Paulus. Und so macht er sich mit Titus auf den Weg und Barnabas zu einer theologischen Informationsreise nach Jerusalem. Ich legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige. Das sein Evangelium, das paulinische Evangelium. Wieder schwingt die Sorge mit, dass sie ihm, wenn seine Botschaft nicht angenommen würde, Schwierigkeiten machen könnte, nicht wahr? Dies drückt der Beisatz aus, dass ich nicht vergeblich laufe oder vergeblich gelaufen wäre. Paulus ging also hinauf, um den Aposteln seine Botschaft zu erläutern. Und sie haben ihn verstanden und akzeptiert. Und nicht nur das, wenn wir Epheser 3, Vers 5 aufschlagen, die Auslegung mag man nun jeder für sich halten, wie er will, aber da gibt ihnen der Heilige Geist die letzte Klarheit. Dies betrifft besonders die Rede vom Leib und natürlich auch die vom Haupt. Und doch blieb ein Rest des schwer Verstehbaren bei den Aposteln. Denn Petrus schreibt in 2. Petrus 3, 16 offen zu den Paulusbriefen, von denen einige schwer zu verstehen sind. Das ist nun eben einmal so. Die Reaktion war überwältigend. Die Säulen geben ihm und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft. Auch das ist wichtig. Ganz bestimmt schickte ihn auch sein Herr deshalb nach Jerusalem, damit die Gemeinschaft geklärt ist und auch Gemeinschaft gegeben ist. Ein fruchtbares Miteinander ist gegeben. Auch die Schwerpunkte werden festgelegt. Paulus geht in Nationen und die anderen gehen zu den Juden. Aber Galater 2, 7 bis 9 steht das. Und dann erwähne ich auch noch den zweiten Teil. Dann erwähne ich auch noch den zweiten Teil. Nicht, das ist die Auseinandersetzung mit Petrus in Galater 2, ab Vers 11 irgendwo. Der kam nach Antiochien und auf einmal lebt er jüdisch. Und zuerst hat er mit den Nationen gelebt, als da einige von Jakobus kamen. Und dann hat Paulus ihn zur Rede gestellt. Seht, Paulus hat gar kein Problem, solche Dinge in der Jerusalemer Gemeinde zu akzeptieren. Aber wenn man diese Dinge in die Nationengemeinde, in die Leibesgemeinde hineinträgt, dann toleriert das Paulus nicht mehr. Und deshalb diese Auseinandersetzung. Doch zurück. Die Geschichte, nach der Besuch bei den Säulen in Jerusalem, gibt ihm Mut, schnell weiterzumachen. Wir befinden uns in der dritten Missionsreise. Sie beginnt in Apostelgeschichte 18,23 und geht wahrscheinlich um Pfingsten los, wahrscheinlich wieder durch die kilikische Pforte. Und sie führt uns sehr schnell nach Ephesus. Und es beruhigt ihn, dass in der Zeit, wo er in Ephesus war, Apollos in Korinth war, Paulus hat gepflanzt, Apollos begossen. Und nun will ich zügig durchgehen durch den Rest dessen, was ich zu sagen habe. Paulus war nicht lange in Griechenland, er ging dann auch noch von Ephesus, da war er 3 Jahre nach Griechenland, nur 3 Monate. Da hätte er Nacharbeit machen sollen. Aber da war Apollos. Und dann heißt es, nachdem ich keinen Raum mehr in diesen Gegenden hatte, das war die dritte Missionsreise, nicht wer der Pflanzer, Paulus tritt ab. Aber 1. Korinther 3 und macht dem Begießer Apollos Platz. In meiner Broschüre finden Sie auch noch die Sache mit Illyrien. Die lasse ich hier weg. Er war auch in Illyrien. Da ist die große Frage, wann war er dort und so weiter. Lasse ich weg. 3 Jahre war Paulus in Ephesus, 1,5 Jahre in Korinth. Es gab keine Lieblingsgemeinden bei ihm, aber sein Herz schlug für Ephesus, sein Herz schlug für Korinth. Wie schlug es für diese Städte? Für Korinth schlug es wegen der Praxis, ohne die Lehre zu vernachlässigen. Für Ephesus wegen der Lehre, ohne die Praxis zu vernachlässigen. Auch diese Reise endet in Caesarea. Nachdem er zurückkehrt, geht er hinauf nach Jerusalem, begrüßt die Apostel. Sie freuen sich riesig. Als sie das gehört haben, Apostelgeschichte 21, Vers 20, verherrlichten sie Gott. Und dann im Halbvers, noch im zweiten Halbvers, gibt es eine Wende. Da soll er irgendein Ritual erledigen für Leute, die ein Gelübde getan haben. Und das führt zu seiner Verhaftung. Und letzten Endes bringt ihn diese Sache dann in die Gefangenschaft nach Rom. 2 Jahre bleibt er in Caesarea im Gefängnis. Dann kommt das Jahr 60, das Verhör vor Festus. Und dann kommt der berühmte Satz des Festes: Auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Nur noch die Nachgeschichte. Paulus wird als Gefangener nach Rom gebracht. Viele nehmen an, dass Paulus nochmal freigekommen ist, nehme ich auch an. Dann reist nach Spanien, nach Tarschisch, nicht bis zum Äußersten der Nationen damals. Und dann wird er wieder gefangen genommen. Und ich stimme hier all den Auslegern zu und Rechnern zu, die sagen, Paulus sei im Jahr 67 enthauptet worden. Vielleicht sogar hat Carsten Peter Dieter recht, auch Petrus zeitnahe in Rom, jedenfalls er wird enthauptet und damit ist sein Leben beendet. Nicht wahr? Nun möchte ich Ihnen noch kurz die zwingende Logik der Paulus-Geschichte in den Zeitrahmen zeigen von hinten. 58 ist die Festnahme. 5 Jahre zurück, so lange lief die dritte Missionsreise. 53, das sind 14 Jahre nach dem Besuch bei Kephas und dann sind wir 39. 3 Jahre zurück, sind wir im Jahr 36, kehrt er aus Damaskus zurück. Und nochmal 1 oder 1,5 Jahre zurück, dann ist die Bekehrung. Sehen Sie, die 1000 Fragezeichen in unseren Biografien, in unseren Zeithafen, unseren Bibeln, lösen sich mitunter. Nicht von alleine, aber doch erstaunlich. Nun, da mag das eine halbe Jahr oder das andere nicht ganz stimmen in dem, was ich Ihnen gesagt habe, aber es ist eine erstaunliche Logik in dem Zeitrahmen. Ja, und nur noch ganz kurz, sind nur noch wenige Sätze. Paulus und seine Botschaft wurden bald verfälscht. Mächtige Kirchen entstanden, die ihre Tradition mit in die Lehre einbrachten. Und doch hörte das Rinnsal der wahren Heiligen der Leibesgemeinde, der Gemeinde aus Juden und Heiden nie auf. Dann schwoll das Rinnsal nach Martin Luther wieder an, nicht er die Rechtfertigung ja wieder so auf den Leuchter gestellt. Gnade Gottes. Wieder an, um in der pietistischen Bewegung, sehe ich es, zu einem breiteren Strom zu werden. Heute versteht man Paulus kaum noch. Das ist für mich ein Zeichen, dass Jesus seine Gemeinde bald entrücken wird. Und danach beginnt ein neues Kapitel der Heilsgeschichte. Gott wendet sich wieder seinem Volke zu. Was damals durch den Einschub der Gemeinde unterbrochen wurde, wird dann wieder neu aufgenommen. Und darauf warten wir mit Sehnsucht. Noch einen Vers. Hosea 6, Vers 1 und 2. Kommt, lasst uns zu dem Herrn umkehren, denn er hat zerrissen und er wird uns heilen. Er hat geschlagen und er wird uns verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen wiederbeleben, nach diesen 2 Tagen, in denen wir leben, und am 3. Tage uns aufrichten. So werden wir vor seinem Angesicht leben. Gott segne Sie. Ja. Ja, du treuer Gott, habe Dank im Namen Jesu, dass du dir eine Gemeinde berufen hast, herausgerufen hast, erwählt hast, aus Heiden, aus Nationen und aus den Juden, die dein Leib ist. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, wo du sie entrückst, dann wirst du mit deinem Leib alle Verheißungen ausführen, die Gott dir gegeben hat. Und es wird nichts hinfallen von allem, was du verheißen hast und was du beschworen hast. Und wofür du gestorben bist und gelitten hast. Und du wirst dich deines Volkes Israel wieder erbarmen, wirst es wieder annehmen. Und wirst dich auch als der Bräutigam, als der Eheherr deines Volkes erweisen. Wenn dann einmal der Geist und die Braut sprechen, komm, und wenn dürstet, der komme und trinke das Wasser des Lebens umsonst. Und du wirst als der Priester nach der Ordnung Melchisedeks alles wieder in Ordnung bringen. Fürs Brot und Wein, dein Leib und dein Blut, das du vergossen hast, zum Heil und zur Rettung für alle Welt, wird dann sichtbar werden. Wie die Blätter an den Bäumen zur Heilung der Nationen sein werden. Der Strom des Wassers des Lebens neues Leben bringt. Und wie alles neu gezeugt werden wird, neu ins Leben gezeugt und lebendig gemacht. Herr, dass wir das wissen dürfen, dass du uns dieses Geheimnis geoffenbart hast, dass du das in uns hineingelegt hast, dass du uns die Schau gegeben hast, bis in das Ziel der Ziele. Dafür habe ich herzlichen Dank. Und segne uns, auch in diesen restlichen Tagen, geh mit uns. Begleite uns in deinem Frieden. Dir dient alles, so stehen das im Psalm 119. Und so wird es auch bleiben bis zum Schluss. Gepriesen seist du, Vater, im Namen Jesu. Amen.